Die häufigste Ursache für kulturnegative Endokarditiden in unseren Bereichen ist keine adäquate mikrobiologische Diagnostik, also Abnahme der Blutkulturen unterlaufender Antibiotikatherapie.
Consilium Infectiorum, der infektiologische Klinik-Podcast mit Professor Matthias Plätz.
Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist eine neue Folge von Consilium Infectiorum, dem infektiologischen Klinik-Podcast. Heute soll es um ein seltenes, aber schweres Krankheitsbild gehen, die Endokarditis. Mein Name ist Matthias Plätz und ich begrüße unseren heutigen Gast, Privatdozent Stefan Hagel. Den kennen Sie von vorherigen Podcast-Folgen. Er ist Internist, Infektiologe, ABS-Experte und er ist der Vertreter der Infektiologie in unserem Endokarditis-Board. Herzlich willkommen, Stefan.
Hallo.
Ja, Endokarditis, eine seltene Erkrankung, die vor Einführung der Antibiotika zu fast 100% tödlich war, wenn man sich historische Studien ansieht. Aber auch jetzt mit modernen Antibiotika, mit Thoraxchirurgie, ist die Sterblichkeit immer noch zwischen 20% und 30%. Und die Endokarditis ist eigentlich Paradebeispiel für eine komplexe Erkrankungen, die ein interdisziplinäres Vorgehen erfordert. Und darum soll es heute auch gehen. Es soll auch um die neue Leitlinie der European Society of Cardiology gehen, die europäische Endokarditis-Leitlinie, die 2023 publiziert wurde und die nicht unumstritten ist, vor allem was die Antibiotikatherapie angeht. Und wir werden natürlich über neue diagnostische Verfahren sprechen, wir werden über neue Definitionen sprechen, aber auch über ganz praktische Aspekte. Zum Einstieg vielleicht, Stefan, warum ist das Endokarditis-Board bei der Endokarditis so wichtig? Das gibt es ja nicht für jede Infektion. Was sind so deine Erfahrungen?
Na, Endokarditis ist eine sehr, sehr vielfältige infektiöse Erkrankung. Also das betrifft unterschiedliche, also die Komplikationen, unterschiedliche Systeme, also zerebrale Insulte. Wir brauchen hier den Kollegen aus der Neurologie, dann natürlich die Mikrobiologie als wichtiger Partner, um den Erreger der Endokarditis zu identifizieren. Die Kardiologen fürs TEE, die Herzchirurgen mit der Frage operative Versorgung oder nicht. Und natürlich wir als Infektiologen, um die optimale Antibiotikatherapie für den individuellen Patienten festzulegen. Das Spannende an dieser Erkrankung ist, du hattest schon gesagt, mit einer nahezu 100 oder eigentlich 100%igen Sterblichkeit, wenn nicht der adäquaten Therapie. Und dennoch haben wir so wenig gute Evidenz. Also wenn wir die Leitlinie anschauen, die du schon genannt hast, es gibt nur 3 Empfehlungen mit Level A von diesen weit über 100 Empfehlungen, die in der Endokarditis-Leitlinie da genannt wurden. Deswegen ist es auch wichtig, dass man eben wirklich individuell das beste Vorgehen für den Patienten im Team findet.
Die Patienten, die wir im Endokarditis-Board besprechen, bei denen ist ja die Diagnose häufig schon gestellt worden. Aber bei welcher Konstellation muss ich als Arzt, wenn der Patient vor mir steht, an eine Endokarditis denken?
Genau, das ist ganz spannend. Wir oder jeder, der in einem großen Zentrum, vor allem mit einer herzchirurgischen Abteilung arbeitet, wir sehen 80 bis 100 Patientinnen mit einer Endokarditis pro Jahr. Und wenn sie in einem kleineren Krankenhaus arbeiten, vielleicht 400 oder weniger Betten, ist die Endokarditis eine Rarität. Sehen Sie vielleicht, wenn es hochkommt, eine Handvoll pro Jahr. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man eben bei Konstellationen eben dann an dieses seltene Ereignis denkt. Und das sind eben so diese Triggererreger, also Staph aureus, Bakteriämie. Gab es ja auch schon quasi Podcast, dass man eben TEE macht. Neu dazugekommen ist Enterococcus faecalis. Es gibt Studien, die zeigen, dass wenn man bei Patienten mit einer ambulant erworbenen, aber nicht nur ambulant erworbenen, auch der nosokomiale Genese bei allen TEE macht, findet man bis zu 25% eine Endokarditis. Und natürlich bei Patienten mit Intracardiac Devices, Schrittmacher, Synchronisationsgeräte, ICD, die natürlich oder auch Kunstklappen, die ein hohes Risiko haben, vor allem bei auch rezidivierenden Bakteriämien, hier dann Endokarditis dazu haben.
Du hattest also Trigger genannt, bei denen man hellhörig werden sollte, wenn man also Enterokokken, Staph aureus in der Blutkultur nachweist. wenn es Patienten sind mit Verdacht auf Infektion, unklarer Fokus, aber die ein Cardiac Device tragen. Wenn du die letzten Patienten, die bei uns im Board besprochen wurden, rekapitulierst, was war so eigentlich die typische Anamnese dieser Patienten?
Also die typische Anamnese, gerade vorhin hatten wir wieder Board, auch wieder hier eine Patientin mit der dritten Episode einer Efecalis-Bakteriämie. Zweimal extern behandelt, keiner hat an den TE gedacht, Efecalis auch im Urin nachgewiesen, Efecalis Harnwegsinfektion, 7 Tage Amoxicillin und Patientin entlassen. Und jetzt bei der dritten Episode wurde dann ein TE durchgeführt und hier hat sich dann die Aortenklappen-Endokarditis gezeigt. Und was auch wichtig ist oder was sich in den Studien zunehmend zeigt, dass gerade die Patienten, wir kennen es ja von Streptococcus canalyticus bovis, dass das häufig assoziiert ist mit einem kolorektalen Karzinom. Und neuere Daten zeigen eben auch bei Efecalis. Und auch bei der Patientin hatten wir eine Koloskopie empfohlen und hier haben wir dann auch den Tumor gefunden. Also das ist immer so eine Verkettung von, wo kommt der Erreger her, wo ist das erste Mal nachgewiesen worden. Und da muss man eben hellhörig sein und dann eben quasi genau nachschauen. Und vor allem, wenn man eigentlich keinen typischen Fokus für oder eigentlich auch gar keinen Fokus für den Erreger findet, da muss man immer an Endokarditis denken.
Du hattest ja schon über das TEE gesprochen. Die Endokarditis ist ja, die Diagnosestellung wird ja definiert durch die Dukes-Kriterien, die damals von der Duke University formuliert wurden, daher der Name. Und da gibt es ja Major- und Minor-Kriterien. Major-Kriterien, typische Mikrobiologie, typische Bildgebung. Aber diese Dukes-Kriterien wurden in der letzten Leitlinie angepasst, beziehungsweise wurden die neuen Dukes-Kriterien aufgenommen. Vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal berichten, was die wesentlichen Änderungen sind.
Also die wesentlichen Änderungen sind eigentlich, was ich auch finde, eine der wichtigsten bei den Major-Kriterien in der Mikrobiologie. Hier wurde eben Efecalis als neuer Major-Erreger aufgenommen, also genau auf einer Ebene wie ein Staphylococcus. Also das, um das nochmal quasi hervorzuheben, dass man eben hier auch so relevant eine Endokarditis ausschließen muss wie bei einer Staphylococcus-Bakteriämie. Und ansonsten im Bereich Mikrobiologie gab es noch Ergänzungen mit den neuen Nachweismethoden, also zum Beispiel die PCA, 16S, 18S PCA, aber auch der Whole Genome Sequencing wurde ergänzt als ein möglicher oder eine mögliche Methode, den Erreger nachzuweisen. Im Bereich der Bildgebung hat nochmal das PET-CT und das Cardio-CT nochmal, der Stellenwert ist erhöht worden und in Summe ist es eben quasi diese neuen Dukes-Kriterien. Aber was man eben nicht vergessen darf, die Dukes-Kriterien sind nicht alles. Also wir hatten in der älteren Arbeit mit den Kollegen aus der Herzchirurgie, hatten wir die Dukes-Kriterien mal auf ihre Sensitivität überprüft. Und die aber befindet sich gerade in Publikation und die Sensitivität war eben nur 80%. Also auch wenn die Dukes-Kriterien nicht erfüllt sind, muss man ganz klar sagen, wenn die Klinik dazu passt und auch die Kriterien nicht erfüllt sind, dann muss man davon ausgehen oder quasi lieber einmal zu viel die Diagnose stellen als quasi zu wenig, weil wir haben ja gesehen, dass das dann häufig dann fatales Ende hat von den historischen Daten und Dukes ist nicht quasi in Stein gemeißelt und man kann auch von Duke-Kriterien abweichen, ganz arg wichtig.
Also Endokarditis ist sicherlich das Erste, woran man denken sollte, wenn man eine Infektionskonstellation ohne einen klaren Fokus hat. Es gibt aber natürlich auch immer wieder die Kultur negative Endokarditis, wo man ganz klar einen Fokus hat, wo die Bildgebung eindeutig ist, aber die Blutkulturen negativ bleiben. Und hier spielen auch seltenere Erreger eine Rolle. Und vielleicht kannst du dazu noch etwas sagen. Zum einen, was sagt die Leitlinie und vielleicht auch unsere eigenen Erfahrungen mit einfließen lassen.
Die häufigste Ursache in unseren Bereichen für eine Kultur negative Endokarditis ist Blutkulturen abgenommen und laufende Antibiotikatherapie. Das ist, finden wir immer wieder, wenn wir dann die Patienten chirurgisch versorgen und dann eine PCR von der Klappe machen, dann findet man eben doch den Efecalis, KNS oder was auch immer. Also das ist die häufigste Ursache für kulturnegative Endokarditiden in unseren Bereichen ist keine adäquate mikrobiologische Diagnostik, also Abnahme der Blutkulturen unterlaufender Antibiotikatherapie. Und dann gibt es natürlich die seltenen Fälle, in denen auch Vegetation nachweisbar sind. und es liegt gar keine Infektion vor. Also vor allem bei Tumorpatienten. Wir kennen ja die Liebmann-Sachs-Endokarditis oder auch Patienten mit einem Lupus erythematodes. Es gibt quasi Serien aus der Pathologie, die auch publiziert wurden. Die zeigen bei manchen 5-10% der Fälle, zeigen die Auflagerungen auf den Klappen. Aber die Patienten hatten zu Lebzeiten nie eine infektiöse Endokarditis. Also das muss man auch immer im Hinterkopf behalten. Und dann gibt es natürlich die seltenen Erreger, also die schwer anzuzüchten sind, die wir auch nur zum Beispiel über die Serologie nachweisen können, also die Coxellen, Bartonellen, Prozellen, Pneumophile werden genannt. Aber ich kann mich vielleicht an eine Bartonellen-Endokarditis in den letzten 15 Jahren erinnern und vielleicht einmal eine Coxellen. Also das ist wirklich eine Rarität. Und das zeigen auch die Studien, dass in unseren Bereichen, also in Deutschland, das als Ursache der kulturnegativen Endokarditis sehr, sehr, sehr selten vorkommt.
Ein Erreger, der immer wieder genannt wird in einigen Studien, der häufigste Erreger bei kulturnegativer Endokarditis war es Trofferima bipeli. Und da ist die Diagnostik ja besonders schwierig, weil da gibt es ja kein, häufig bietet die Mikrobiologie das nicht standardmäßig an. Wie gehen wir da vor? Wo schicken wir unsere Proben hin? Und welche Proben nehmen wir dafür?
Die Frage ist halt immer, gibt es vielleicht andere Hinweise? Also zerebrale Auffälligkeiten, fieberunklare Genese, die ja auch in diesem gesamten Wippelkomplex möglicherweise schon auf die Diagnose hinweisen. Das sind ja auch vor allem Krankheitsgeschichten, die über mehrere Monate gehen. Unklare Gewichtsabnahme. Also das wäre da zum Beispiel ein Punkt, bei dem man dann eben auch an Wippel denken kann. An der Charité gibt es Kollegen, Kolleginnen, die quasi sich nur mit Wippel beschäftigen. Und man kann den Urin dahin schicken oder auch den Liquor. Also das gibt es da PCR-Untersuchungen. Und wenn sie dann quasi die Patienten operativ versorgt haben, dann gibt es noch die Möglichkeit, natürlich dann eine PCR-Untersuchung von der Klappe, wo sie dann den Erreger nachweisen können. Oder auch mit Fischdiagnostik, auch an der Charité. Und wir gehen da mal unterschiedliche Wege, wenn wir denken, was könnte der Erreger sein, wo wir dann entweder das Klappenmaterial oder auch anderes mikrobiologisches Material dafür senden.
Du hattest aber auch richtigerweise gesagt, die häufigste Ursache für die kulturnegative Endokarditis ist die unter Antibiotikatherapie abgenommene Blutkultur. Und die Blutkultur ist das wichtigste mikrobiologische diagnostische Tool bei der Endokarditis. Da hat sich ja in den letzten Jahren, was die richtige Abnahme von Blutkulturen angeht, auch einiges geändert. Einige Dogmata wurden verlassen. Vielleicht kannst du dazu noch etwas sagen. Da gibt es ja auch Entwicklungen sozusagen, die über die aktuelle Leitlinie hinausgehen. Also die Europäische Infektiologengesellschaft, die ESCMID, die arbeitet derzeit an einer Leitlinie für die optimale Blutkulturentnahme. Worauf sollte man in der Praxis achten?
Also wir wissen mehrere Pärchen auf jeden Fall. Also das ist mindestens drei Pärchen, aerob, anaerob, die Flaschen adäquat gefüllt. Und dann ist ja immer die Frage aus einer einzigen Punktion einer peripheren Vene oder eine mehrmalige Punktion. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage, die sich immer stellt, muss ich einen zeitlichen Abstand zwischen der Abnahme der unterschiedlichen Blutkulturen einhalten? Und wir haben ja alle noch gelernt, dass man eben die Blutkulturen an unterschiedlichen Stellen mit mehreren Punktionen abnehmen soll, mit der Idee, dass es hierüber dann zu weniger Kontaminationen kommt. Ich habe jetzt aber in der Vergangenheit zwei Studien, die gezeigt haben, vielleicht genau das andere, quasi der Gegenteil ist der Fall. Also wenn Sie alle Blutkulturfläschchen aus einer Punktion abnehmen, da ist die Rate der Kontamination geringer, weil es kann ja auch sein, dass Sie bei der zweiten Punktion bei schlechten Venenverhältnissen wieder eine Kontamination haben sozusagen. Also da kann man sich ja dann nicht sicher sein. Was sich gezeigt hat, wenn Sie zum Beispiel sechs Fläschchen Blutkulturen abnehmen, wenn Sie eine Kontamination haben, ist es vor allem die erste befüllte Flasche, die dann quasi kontaminiert ist und die anderen fünf, die im zeitlichen Abstand danach oder quasi danach befüllt wurden aus derselben Blutentnahme, da haben Sie dann den Kontaminationserreger nicht mehr drin. Also das ist schon mal ein Punkt. Und hat sich auch gezeigt, wenn Sie quasi mit einer Blutentnahme das gesamte Blut abnehmen, haben Sie eine höhere Trefferwahrscheinlichkeit, dass Sie auch den Erreger finden. Warum ist das so? Wir kennen das alle, nachts um vier, schlecht beleuchtetes Zimmer, unterschiedliche Venenpunktionen. Beim zweiten Mal kommt nicht so viel Blut, dann wird die Flasche eben nur ein Drittel gefüllt oder mit 5 Milliliter Und schon sinkt eben das Blutvolumen und deswegen auch die Wahrscheinlichkeit des Erregernachweises. Und deswegen ist die Empfehlung, dass man die Blutkulturen aus einer Punktion abnehmen kann. In der Leitlinie steht drin, wenn es vertretbar ist, ist natürlich immer die Frage, wie gut geht es dem Patienten? Also wenn Sie einen Patienten haben, der klinisch stabil ist, über die Notaufnahme kommt und sagt, ich habe seit 4 Wochen Fieber und der geht nicht auf Intensivstation, der geht auf Normalstation und Sie haben gar nicht die Notwendigkeit, jetzt sofort innerhalb von einer Stunde die Antibiotikatherapie zu beginnen, dann können Sie auch, weil Sie doch noch am nächsten Vormittag nochmal Blutkulturen abnehmen und das macht durchaus Sinn. Also immer abhängig, wie geht es dem Patienten, braucht er sofort ein Antibiotikum, dann eben alle 6 oder mehr Blutkulturflaschen, weil sie sofort abnehmen, wenn es eine Endokarditis ist, dann sind es eben auch in mehr oder weniger in allen Blutkulturen der Erregernachweis vorhanden, weil sie eine kontinuierliche Bakteriämie haben, was ja auch die Endokarditis auszeichnet. Und wenn es dem Patienten klinisch besser geht, kann man auch wirklich, was ich auch sinnvoll finde, erstmal mit Antibiotikatherapie warten und eine Stunde später, 4 Stunden später, 6 Stunden später nochmal deine Blutkultur abnehmen, um wirklich dann auch die Trefferwahrscheinlichkeit nochmal zu erhöhen.
Mhm. Kontamination von Blutkulturen ist ein wichtiges und häufiges Thema, das einem im klinischen Alltag begegnet. Jetzt ist es ja nicht so, dass wir bei jedem Erreger an eine Kontamination denken. Vielleicht kannst du mal die Erreger, die wir auch auf jeden Fall therapieren würden, nennen und davon die Erreger abgrenzen, bei denen man tatsächlich zwingend immer eine Kontamination ausschließen muss, bevor man therapiert.
Also wir haben natürlich die gramnegativen Erreger, wo wir davon ausgehen, dass die relevant sind, Blutstrom und bei denen wir auch eine Therapie einleiten würden. Das ist natürlich bei einer Endokarditis ein extrem seltenes Ereignis, dass sie eine Infektion mit einem Enterobakterium haben, also E. coli oder Klebsiellen. Das gibt es schon mal. Also wir wissen das zum Beispiel von den Device-assoziierten Infektionen, also Schrittmacher oder auch ICD. Hier sind vor allem Pseudomonaden und Serratien hervorzuheben, die überproportional häufig eine Device-Infektion machen. Aber natürlich Staph aureus in der Blutkultur, das ist natürlich ein Erreger, wo wir sagen, der muss immer als relevant erachtet werden, auch als unabhängig, ob eine Endokarditis vorliegt oder nicht. Also das sind so die immer Therapieerreger, weil natürlich auch bei Patienten, wenn sie den Erreger nur in einer Blutkultur nachweisen, auch hier noch eine Wahrscheinlichkeit vorliegen könnte, dass es eben ein relevanter Erreger ist, der eine Infektion verursacht hat. Es gibt ja auch einen Grund, warum sie Blutkulturen abnehmen, muss man ja auch sagen. Man nimmt ja nicht nur Blutkulturen aus der Laune heraus ab, sondern es liegt ja immer irgendwie der klinische Verdacht für eine Infektion vor. Und die Erreger, wo wir uns natürlich immer Gedanken machen müssten oder müssen, die relevant sind, das sind natürlich die gesamten Coagulase-negative Staphylokokken, Staphylococcus aepi, Dermidis, Hämolyticus, dann natürlich auch Cutibacterium acnes, Propionibacterium acnes. Das sind jetzt Erreger, wenn wir jetzt die Erreger in der Blutkultur finden, wo wir natürlich uns immer erstmal fragen müssen, sind die überhaupt relevant? Sie könnten auch eine Kontamination sein. Wenn wir uns über das Thema, wie wir machen, über Endokarditis reden, da sind die natürlich hochrelevant. Also Patient mit einer Thesen-Aortenklappe ist natürlich Cutibacterium acnes. Gibt ganz schöne Arbeiten, die zeigen, das höchste Risiko haben Männer in den 50er bis 60er Jahren mit einer Prothesenklappe. Die haben ein sehr hohes Risiko für Cutibacterium acnes Infektion. Und die Vermutung ist, durch den vorherigen operativen Eingriff wird ja die Haut im Sternum durchtrennt. Männerbrust ist behaart, die Cutibakterien sitzen in den Haarfollikeln und im Rahmen der OP kommt es zum Eintrag von diesen Cutibakterien acnes. Und es kann dann auch ein Jahr oder 1,5, 2 Jahre später erst zu einer Endokarditis kommen, weil die Cutibakterien sind ja sehr langsam wachsend. Also von dem her gesehen, auch hier in dieser Konstellation immer dran denken. Und wenn er nicht nur einmal nachgewiesen ist, sondern in mehreren Blutkulturen, dann natürlich sowieso.
Also ich fasse noch mal kurz zusammen. Wenn wir Erreger haben, die in der Haut vorkommen, dann müssen wir eine Kontamination ausschließen. Allerdings können diese Erreger auch typische Erreger einer Kunstklappenendokarditis sein. Und wenn wir gramnegative Staph aureus Enterokokken finden, die nicht als typische Hautflora gelten, sozusagen würden wir immer behandeln. Da kommt immer an der Stelle die Frage, wenn man Vorträge dazu hält, Staphylococcus aureus ist doch der klassische Erreger, der auch auf der Haut siedelt. Das stimmt, aber trotzdem würde man eine Staph aureus Blutstrominfektion oder den Nachweis von Staph aureus und Blutkulturen immer therapieren, weil die Sterblichkeit eines solchen Nachweises bzw. der Staph aureus-Bloodstrom-Infektion zwischen 20% und 25% liegt und man hier tatsächlich lieber mal einen Patienten zu viel als zu wenig behandelt. Das hatten wir schon an anderer Stelle in dem Podcast gesagt. Jetzt von der mikrobiologischen Diagnostik hin zur Bildgebung. TE hattest du schon genannt. Vielleicht kannst du noch mal auf die moderneren Verfahren abheben, die du vorhin auch genannt hattest. Wo ist deren Stellenwert? Wann würde man zum Beispiel ein PET-CT machen oder ein Cardio-CT, Cardio-MRT? Und auch bei der TE-Bildgebung gibt es hier ja auch unterschiedliche Bildbefunde, die eben für eine Endokarditis sprechen.
Genau, also grob, wir haben die echokardiografischen Verfahren, also das transthorakale Echo und das transösophageale Echo. Und die Sensitivität eines TEE ist bei weitem besser, natürlich auch immer untersucherabhängig, aber generell kann man sagen, TEE eine höhere Sensitivität als ein transthorakales Echo. Gibt so eine kleine Ausnahme, wenn es um die Rechtsherzendokarditis geht, da spielt auch das TTE eine Rolle. Aber im Endeffekt auch die Leitlinie, wenn man sich diesen Entscheidungsbaum anschaut, jeder Patient mit einer Endokarditis oder Verdacht auf eine Endokarditis soll ein TEE bekommen, was ja auch für die Kollegen der Kardiochirurgie dann relevant ist für die weitere operative Versorgung. Dann gibt es das Cardio-CT, was wir relativ selten machen, muss man ganz klar sagen. Und das Cardio-CT hat eine bessere Aussagekraft, wenn es um die Diagnose von perivalvulären und periprosthetischen Komplikationen geht, also Abszesse, Pseudoaneurysmen oder auch Fisteln. Also das ist quasi der Stellenwert des CTs. Und als dritte Methode gibt es hier das 18F-FDG-PET-CT. Hier hat man ja die Möglichkeit, dass man die Vegetation, wenn die metabolisch aktiv ist, also die Bakterien, die verbrauchen die Glucose, dass dann hier dieses, Sie kennen alle diese farbigen Bilder, wo dann quasi der Ring leuchtet bei einer Prothesenklappe oder zum Beispiel die Taten. Und der Stellenwert ist hier vor allem im Bereich der Prothesen-Endokarditiden. Also wir haben hier eine Sensitivität von 86% und auch eine Spezifität von 84%. Hier muss man wissen, wenn die Prothese erst vor kurzem implantiert wurde, also ungefähr 2 bis 3 Monate nach dem kardiochirurgischen Eingriff, da haben sie natürlich noch viel Aktivität, Glukosemetabolismus im Bereich der Implantationsstelle. Also hier ist natürlich dann die Aussagekraft nicht so hoch. Aber je länger die Klappe drin ist, desto besser ist natürlich auch dann die Aussagekraft. Und die Leitlinie empfiehlt eigentlich, ein PET-CT durchzuführen bei Patienten, bei denen das TEE inkonklusiv ist. Also man ist sich nicht so richtig sicher. Könnte das jetzt ein Thrombus sein oder ist auch was anderes? Und hier wird dann empfohlen, ein PET-CT durchzuführen. Wo man aufpassen muss, ist bei der Diagnose der Endokarditis bei einer Nativklappe. Hier haben wir zwar eine hohe Spezifität von 98%, aber nur eine geringe Sensitivität von ungefähr 31%. Also wenn Sie beim Patienten die Verdachtsdiagnose einer Endokarditis stellen, einer Nativklappen-Endokarditis und wer auch immer sagt, ja, wir machen jetzt mal ein PET-CT und im PET-CT sehen Sie eben quasi keine Aktivität im Bereich der Nativklappen, dann bedeutet es nicht, dass keine Endokarditis vorliegt, weil eben die Sensitivität nur bei rund 30% liegt. Und dasselbe trifft auch zu für die weiß-assoziierte Infektion, also Schrittmacher, ICD oder kardiale Synchronisationsgeräte. Je mehr Material Sie haben, also Ihr Aggregat oben im Pectoralis, da ist natürlich die Sensitivität sehr gut, aber je weiter Sie nach unten kommen, also im Bereich der intrakardialen Sonden. Aber hier sinkt natürlich dann die Sensitivität und es gibt Studien, die zeigen, dass sie sich dann noch im Bereich von 10% bis 15% bewegen. Also auch hier ein unauffälliges PET-CT bedeutet nicht zwangsläufig, dass keine Endokarditis vorliegt. Und auch hier wieder führt die Klinik, und wenn Sie jemanden haben mit der dritten Episode einer Serratienbakterämie und es leuchtet nicht im PET-CT, der ICD, dann muss man einfach sagen, und Sie haben keinen anderen Fokus, dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eben das Device die Ursache. Und da hatten wir auch mal einen Patienten publiziert, wo das eben genauso war.
Also PET-CT ist sicherlich eine gute Methode, die eigentlich aus der Onkologie stammt für das Tumor-Staging und jetzt zunehmend auch in der Infektiologie eingesetzt wird und hat natürlich auch den Vorteil, dass man bei einer Ganzkörperaufnahme möglicherweise noch septische Embolien sehen kann. Der nächste Punkt, wir haben jetzt unseren Patienten diagnostiziert. Wir haben die Dukes-Kriterien erfüllt. Wir wollen eine empirische Therapie beginnen und dazu äußert sich ja auch die Leitlinie. Und da hat sich ja was im Vergleich zur letzten Leitlinie 2015 geändert, was gerade in infektiologischen Kreisen als sehr, sehr kritisch gewertet wird. Vielleicht kannst du mal kurz die empirische Therapie nach der neuen Leitlinie beschreiben und auch mal auf die Diskussion eingehen, die ja schon zur Leserprüfung zum Beispiel im Lancet Infectious Diseases geführt hat.
Genau, also wenn wir jetzt uns die Nativklappe anschauen, also ein Patient mit einer Nativklappe oder Verdacht auf Nativklappen-Endokarditis oder wenn die Prothesenklappe schon mehr als 12 Monate in situ ist, dann gibt es die Empfehlung der ESC, dass man eine Kombinationstherapie macht, entweder also mit Ampicillin plus Flucloxacillin plus Gentamicin. Das ist die Empfehlung, wie wir sie bisher schon kennen. Oder alternativ die Empfehlung Ampicillin plus Ceftriaxon plus Gentamicin. Also das wäre die zweite empirische Kombinationstherapie für Patienten mit Nativklappen-Endokarditis. Und es gibt natürlich viel Diskussion zu dem Thema Ceftriaxon, ob das hier einen Stellenwert hat. Also die Diskussion ist, wenn Sie einen Patienten mit einer fulminanten Staph aureus Endokarditis haben und Sie geben ihm Ampicillin, Ceftriaxon plus Gentamicin, dann ist eben die Sorge und wurde auch in Studien gezeigt, dass eben dann die Versorgung dieser Patienten inadäquat ist und auch das Outcome schlechter ist. Und deswegen gibt es eben hier die Diskussion, ob diese Kombination Ampicillin-Ceftriaxon überhaupt adäquat ist.
Um unsere Zuhörerinnen und Zuhörer abzuholen, woher kommt überhaupt diese Kombination? Die beiden häufigsten Erreger bei der Endokarditis sind eben Staph aureus und Enterococcus faecalis. Und gerade für die Enterokokken hatte man ja lange Zeit die Kombination Ampicillin und Gentamicin empfohlen. Die Idee war dahinter, das Beta-Lactam-Antibiotikum macht Löcher in der Zellwand. Und das Gentamicin, gegen das viele Enterokokken ja relativ resistent sind, relativ hohe MHKs haben, weil sie dafür sorgen, dass das Gentamicin nicht in die Zelle aufgenommen wird. Diese werden dann empfindlich gegenüber dem Gentamicin durch die Löcher, die quasi das Ampicillin in die Zellwand geschlagen hat. Also ein klassischer Synergismus, der im Labor gut belegt ist, wozu es aber wenig klinische Daten gab. Und das Problem bei Endokarditis-Patienten ist natürlich, dass die meisten älter sind, dass die meisten Komorbiditäten haben, dass die meisten auch schon eine chronische Niereninsuffizienz haben und dann über einen längeren Zeitraum Gentamicin zu geben, geht in der Regel nicht gut. Und da kam man dann auf die Idee, das Ampicillin mit dem Ceftriaxon zu kombinieren, unter der Überlegung, dass hier unterschiedliche penicillinbindende Proteine gehemmt werden bei den Enterokokken. Denn Enterokokken haben keine Beta-Lactamase, also die Zugabe eines Beta-Lactamase-Inhibitors würde hier nichts bringen. Aber das Ceftriaxon, was keine eigenständige Wirksamkeit hat gegenüber den Enterokokken, blockiert hier quasi ein weiteres penicillinbindendes Protein und dadurch wirkt es synergistisch mit dem Ampicillin-Ceftriaxon. Und die Überlegung war eben, Ceftriaxon wirkt auch bei Staph aureus und mit dieser Kombination hätte man auch eine gute empirische Therapie gegen Staph aureus. Aber wie du eben gesagt hast, Ceftriaxon ist in klinischen Studien gezeigt worden, macht eine Übersterblichkeit bei Staph aureus Blutstrominfektionen gegenüber zum Beispiel Cefazolin oder Flucloxacillin. Und das Ampicillin wirkt bei den meisten Staph aureus Stämmen nicht, weil diese eben im Gegensatz zu den Enterokokken Beta-Lactamasen haben. Also wir haben eine Kombination, die zwar gut gegen den zweithäufigsten Erreger wirkt, aber die nicht gut gegen die Staphylokokken wirkt. Und generell das Gentamicin, was ja auch in der einen Kombination noch mit dabei ist, auch dessen Stellenwert ist ja umstritten. Dazu äußert sich ja auch die Leitlinie und sagt, es gibt keine klinischen Studien, die darauf hinweisen, dass Gentamicin bei Staph aureus eine relevante Rolle spielt als Partner in einer Kombinationstherapie. Wie machen wir es sozusagen, was die empirische Therapie angeht? Was ist dein favorisiertes Schema?
Naja, im Endeffekt, ich glaube, man musste mal einen Schritt zurückgehen und wirklich auf den Patienten schauen, weg von der Leitlinie gehen. Und das ist das Spannende bei der Endokarditis. Man kann schon anhand der Anamnese und der Patienten oder wie sich der Patient in der Notaufnahme vorstellt, können Sie auf den Erreger schließen. Das funktioniert. Wenn Sie einen Patienten haben, der mit 40 Temperatur nahezu im septischen Schock mit Organdysfunktion in die Notaufnahme kommt, mit einem akuten Beginn innerhalb von wenigen Tagen, dann ist es Staph aureus. Und wir machen uns häufig auch, also quasi können wir schon vorher sagen, der hat eine Staph aureus Endokarditis. Und da gehen auch die Holländer hin. Es gibt eine niederländische Leitlinie für Endokarditis. Und die sagen dann, wenn sich so ein Patient bei Ihnen in der Notaufnahme vorstellt, geben Sie dem Patienten nur Fluoxacillin. Weil das kann nur Staph aureus sein. Hin und wieder mal beta-myelisierende Streptokokken, Dysgalactie oder der Pyogenes. Aber die gehen so hin und sagen, empirische Therapie mit einer akuten Präsentation bei einem solchen Patienten Fluoxacillin oder Cefazolin. Und das im Endeffekt wäre eigentlich die ausreichende Therapie. Natürlich trauen wir uns das auch nicht, aber wir geben als Therapie dann in den Fällen zum Beispiel Cefazolin plus Ampicillin. Wir haben mit Cefazolin, es gibt ja die Daten, dass das Outcome, gibt es zwar retrospektive Daten, aber zumindest große Meta-Analysen auch für Patienten mit Endokarditis, dass es quasi im Outcome keinen Unterschied gibt zwischen Cefazolin und Fluoxacillin. Also wenn es um die Staph aureus Endokarditis geht, aber die Patienten, die Cefazolin bekommen, die haben weniger Nebenwirkungen im Sinne von Nephrotoxizität oder Hepatotoxizität. Und wir können quasi mit Cefazolin Ampicillin sowohl die Staphylokokken, also Staph aureus, adressieren. Wir können die Streptokokken, die ja zu den Top 3 gehören, also die oralen Streptokokken der Viridans, und auch Efecalis adäquat adressieren, weil wir ja das Ampicillin drin haben. Und es gibt zudem auch Daten, dass die Kombination Cefazolin-Ampicillin zumindest in vitro einen besseren Synergismus hat als Ampicillin der Plus-Ceft-Reaktion. Das Gegenteil, also wenn Sie jetzt einen Patienten haben, der sagt, ah, mir geht es seit 4 Wochen nicht gut, 4 Kilogramm Gewichtsabnahme, hat vielleicht vom Hausarzt schon 2-mal Cipro bei einem nicht vorhandenen Harnwegsinfekt bekommen und 7 Tage später geht es wieder los mit dem Schüttelfrost und er kommt dann in die Notaufnahme. Das sind vor allem die oralen Streptokokken und Efecalis. Und dann können Sie quasi hier, wie es dann auch die Holländer machen, die geben dann in den Fällen Ampicillin plus Ceftriaxon, also bei der subakuten Präsentation, weil sie sagen, kann nur Efecalis oder orale Streptokokken sein. Also man kann auch wirklich eigentlich eine ganz clevere, gezielte Therapie wirklich nur schon einleiten, indem man auf den Patienten hört und eben schaut, wie er sich präsentiert. Aber bei uns nochmal kurz gesagt, Ampicillin plus Cefazolin, Mittel der empirischen Therapie, Gentamicin geben wir nicht, aufgrund der genannten Toxizität, und da es keine Daten gibt, dass es das Outcome irgendwie verbessert, eher Daten, dass die Patienten dann eine höhere Rate der Nephrotoxizität haben.
Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Ihnen kurz unsere Lernplattform Wissen wirkt vorstellen. Hier finden Sie Publikationen wie hochwertige Themenhefte und Fragen- und Antwortenhefte, Videos, Podcast-Folgen, und Sie können die dazugehörigen CME-Module direkt bearbeiten. Laden Sie die App Wissen wirkt für Android und Apple auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter oder besuchen Sie die Website www.wissenwirkt.com für weitere Informationen. Die Links finden Sie auch in den Shownotes. Jetzt wünschen wir Ihnen eine interessante Fortsetzung der Podcast-Folge von Consilium Infectiorum, dem infektiologischen Klinik-Podcast.
Also ich fasse nochmal zusammen. Wir haben jetzt gesprochen über die akute Präsentation, die Endokarditis acuta, meist Staph aureus, Fluoxacillin, Cefazolin. Wir würden trotzdem das Ampicillin dazugeben, um eben die oralen Streptokokken und die Enterokokken auch noch zu erreichen. Und die Endokarditis lenta, wenn das schon länger geht, dann sind es in der Regel Enterococcus faecalis oder eben die oralen Streptokokken. Wobei bei den oralen Streptokokken natürlich auch der ein oder andere akute Verlauf mal dabei sein kann, aber die Enterokokken machen in der Regel einen subakuten Verlauf. Jetzt haben wir über die Nativklappe gesprochen. Wie sieht es aus bei den Kunstklappen?
Bei den Kunstklappen ist natürlich das Erregerspektrum unterschiedlich. Da haben wir vor allem natürlich die Coagulase-negativen Staphylokokken, die wir mit der Therapie Ampicillin plus Cefazolin nicht adressieren können, weil die ja 60-70% Oxacillin-resistent sind. Also hier müssen wir die Erreger vor allem mit in unser Spektrum aufnehmen. Und die Leitlinie sagt, dass dann in diesen Fällen eine Therapie mit Vancomycin plus Gentamicin plus Rifampicin eine Möglichkeit darstellt, oder man kann auch das Vancomycin gegen Daptomycin austauschen. dass man dann Daptomycin, Gentamicin plus Rifampicin nimmt. Zum Rifampicin steht aber noch im Text in der Leitlinie, das soll man erst dazugeben, wenn der Blutstrom keine Bakteriämie mehr hat, weil die Sorge besteht, wenn man es schon zu früh dazu gibt, dass man dann rifampicin-resistente Erreger selektioniert. Also hier wird empfohlen, nach dem vierten, fünften Tag erst dazugeben, sodass meines für wie dann die Substanz Rifampicin eigentlich in der empirischen Therapie eigentlich nicht mehr genannt werden sollte, wenn man es erst am vierten, fünften Tag zugibt, wenn wir ja dann den Erreger vielleicht schon wissen und dann wäre es ja dann die gezielte Therapie.
Ich habe mich auch immer gefragt, woher die Kombination Vancomycin-Gentamicin kommt, die ja nach unserer Erfahrung eigentlich kein Patient über 7 Tage toleriert, also zumindest kein älterer Patient. Aber wahrscheinlich hängt das damit zusammen, dass das zum Teil historische Daten sind und man muss auch sehen, dass die Patienten mit Endokarditis im Laufe der letzten Jahrzehnte sozusagen einen anderen Phänotyp haben. Die sind häufig älter und haben mehr Komorbiditäten. Wie ist dein Vorgehen? Wartest du sozusagen bei einer Kunstklappen-Endokarditis, wenn der Erreger noch nicht bekannt ist, auf das Nierenversagen, bevor du von Vancomycin zum Beispiel auf Daptomycin wechselst oder startest du zum Teil primär mit Daptomycin?
Also die Kombination Vanco-Gentamicin haben wir das letzte Mal vor Ewigkeiten gegeben. Wie du schon gesagt hast, häufig sind es halt die älteren Patienten, vielleicht schon mit der Nierenvorschädigung. Und das hat natürlich eine hohe Rate der Nephrotoxizität. Und wenn dann noch eine OP geplant ist mit Herz-Lungen-Maschine, dann kann man eigentlich schon den Schelden für die Dialyse schon vorbereiten. Also ist jetzt überspitzt gesagt, aber ich denke auch, das sind einfach historische Erfahrungen. Man hat es halt schon immer so gemacht und keiner traut sich halt, Manco und Genta quasi von der Liste dazu streichen. Wenn wir jemanden haben mit einer Prothesenklappen-Endokarditis, dann würden wir für den gram-positiven Bereich, also die Coagulase-negativen Staphylokokken, Staph aureus, aber auch die Enterokokken, würden wir Daptomycin verabreichen. Also hier wichtig in der hohen Dosis, also 10 bis 12 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, also nicht die, wie in der Fachinformation empfohlene Dosis mit 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und dann hätten wir schon mal den gram-positiven Bereich adressiert. Wir hatten letztens einen jungen Patienten, der hat eigentlich alles richtig gemacht, hat auch eine war Paar 20, hatte schon eine Prothese und der quasi eine diagnostizierte Prothesen-Endokarditis. Und es waren aber 3 Wochen nach dem Zahnarzttermin. Und er hat sich schön seine Taschen im Rahmen der großen Zahnreinigung quasi reinigen lassen. Und dem haben wir dann zum Beispiel noch Ceftriaxon dazugegeben. Und er hatte dann eine Eikinella corudens quasi Endokarditis. Also wenn man hier den Verdacht hat auf was Gram-Negatives, dann war jetzt für uns, für diesen Patienten Daptomycin plus Ceftriaxon die empirische Therapie. Es gibt aber auch andere Kollegen, die nehmen da zum Beispiel Daptomycin plus Fosfomycin, wenn der hochgradige Verdacht auf fulminante Staph aureus oder KNS-Infektion. Also es gibt unterschiedliche Empfehlungen und je mehr man sich eben mit dem Thema auseinandersetzt oder alle Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich mich unterhalte, die weichen alle von der Leitlinie ab, weil man dann eben quasi für den Patienten eigentlich ihm was Gutes tun kann.
So, nun von der empirischen Therapie hin zur gezielten Therapie. Und du hattest beim letzten Patienten ja eine eher seltene Konstellation genannt, Eikinella corudens, ein Bakterium, was typischerweise im Zahnfleisch bei Menschen sitzt und durch die Zahnreinigung offensichtlich in die Blutbahn übertragen wurde. Und Eikinella corudens gehört zur Gruppe der sogenannten Hardcheck-Erreger, ja, seltenere Erreger, die aber eine andere Therapie erfordern. Vielleicht kannst du zur Hardcheck-Endokarditis noch etwas sagen.
Genau, also die Hardcheck-Endokarditis ist sehr selten. Wir bewegen uns hier im Bereich von unter 3% in den großen Studien. Und zu der Gruppe gehört Haemophilus afrophilus, Aggregatibacter actinomycetum comitans, dann C. Cardiobacterium hominis, E. Eikinella corudens, das haben wir schon gehört, und K. Kingella kingiae. Und wir haben ja schon häufiger gehört, dass die sehr langsam wachsend sind. Das zeigen die Studien aber nicht. Also auch wenn sie hier die Erreger nachweisen, die wachsen eigentlich in der Regel innerhalb der Standardbebrütungszeit von 5 Tagen. Also die sind gar nicht so schwer nachzuweisen, aber natürlich sehr selten. Und wenn sie den Erreger dann nachweisen, dann brauchen Sie eben hier eine angepasste spezifische Therapie. Und eben bei unserem Patienten waren das dann eben doch dann 6 Wochen IV-Therapie mit einem adäquaten Antibiotikum. Oralisierung haben wir uns nicht getraut. Ich denke, das Thema können wir nachher nochmal ansprechen, weil die Erreger, da gibt es natürlich keine Daten, ob das gut machbar ist. Genau, seltenes Ereignis, aber wie gesagt, dran denken.
Jetzt aber weg von dem infektiologischen Spezialwissen, das wir gerade vermittelt haben, hin zu den häufigen Erregern der gezielten Therapie. Was wäre die gezielte, leitlinienempfohlene Therapie für Staph aureus als dem häufigsten Erreger?
Also für Staph aureus, jetzt für die Nativklappe, ist die Empfehlung Flugloxacillin oder Cefazolin über 4 bis 6 Wochen. Wir würden ja, wie schon gesagt, das Cefazolin präferieren aufgrund der besseren Verträglichkeit. Früher war hier noch das Gentamicin genannt und das ist aber auch ja in der letzten Leitlinie schon rausgeflogen und steht jetzt auch hier nicht drin. Also Cefazolin für die Nativklappe. Wenn Sie dann eine Prothesenklappen-Endokarditis haben, hier wird dann Flugloxacillin oder Cefazolin in Kombination mit Rifampicin genannt. Und auch hier noch Gentamicin für die gesamte Dauer als Empfehlung oder beziehungsweise Gentamicin für die ersten 2 Wochen und das Beta-Lactam plus das Rifampicin für 6 Wochen. Aber auch wie da hier gesagt, gibt keine Daten, dass hier das Gentamicin einen Vorteil für die Patienten hat, eher einen Nachteil bezüglich der Nephrotoxizität.
Ich könnte mich auch nicht an einen Patienten erinnern, der Gentamicin bei einer Kunstklappe länger als eine Woche toleriert hätte. Deswegen sind wir damit sehr restriktiv. Dann zu den Enterococcus faecalis.
Enterococcus faecalis war ja in der letzten Leitlinie noch Ampicillin-Gentamicin, Mittel der ersten Wahl oder Kombination der ersten Wahl. Jetzt ist es quasi Ampicillin-Ceftriaxon als weitere Therapieoption genannt auf einer Ebene. Und auch hier muss man sagen, Ampicillin bei guter Nierenfunktion 4x3 Gramm und Ceftriaxon 2x2 Gramm sicherlich die empfohlene Therapie.
Gibt es eigentlich hier Unterschiede zwischen Kunst- und Nativklappe bei Enterococcus faecalis?
Nee, hier gibt es keine Unterschiede. Also die Therapiedauer wäre bei der Kunstklappe eben länger, Mitte 6 Wochen. Und bei Nativklappen wären es 4 bis 6 Wochen, wobei das natürlich auch abhängig, wie der Verlauf war, auf dem operativen Material noch Enterokokken nachweisbar waren, also das Wachstum, dann würde man ab dem Zeitpunkt dann die Tage rechnen. Aber ansonsten gibt es keinen Unterschied zwischen Nativklappe und der Prothesenklappe.
Und die dritte große Gruppe waren die oralen Streptokokken. Gezielte Therapie hier?
Genau, also die oralen Streptokokken, das ist dann, wenn die Penicillin sensibel sind, wird der Mittel der Wahl Penicillin, IV 12 bis 18 Millionen. Alternativ wird hier auch Amoxicillin oder Ceftriaxon genannt. Man könnte die Therapie verkürzen, indem man das Beta-Lactam mit einem Aminoglykosid, also Gentamicin, kombiniert. Und dann wäre die Gesamttherapie dauert nur 2 Wochen. Aber das haben wir persönlich noch nie gemacht. Also wir geben dann immer 4 Wochen Penicillintherapie oder jetzt eben seit neuestem mit der Option zur Oralisierung im Verlauf.
Bei der Therapie von Infektionskrankheiten ist ja Antibiotikatherapie immer nur eine Säule. Die zweite Säule der Therapie, nicht minder wichtig, ist die mechanische Fokussanierung, also sprich die Operation. Und gerade das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Diskussionspunkte im Endokarditis-Board. Was wäre ein Zeitpunkt, an dem man über eine thoraxchirurgische Operation, eine Entfernung der infizierten Klappe nachdenken muss? Wo kann man konservativ bleiben? Und wie geht man mit Devices um? Was sind deine Erfahrungen und Empfehlungen dazu?
Also es gibt eigentlich drei große Hauptgruppen. Mal abgesehen jetzt von den infizierten Devices, warum man beim Patienten mit einer Klappenendokarditis eine Operation durchführt. Also die erste Indikation ist die Herzinsuffizienz. Also die Klappe ist so kaputt, dass wir ein mechanisches Problem haben. Der Patient mit Rahlklappen-Endokarditis staut zum Beispiel zurück in die Lunge, Lungenödem etc. etc. Das wäre die erste Gruppe. Die zweite Gruppe wäre große Vegetation und oder auch noch nicht stattgehabtes embolisches Ereignis. Also es gibt immer diese 10 mm Größe, wo man dann sagt, alles, was größer als 10 Millimeter ist, sollte man operieren. Wobei das muss natürlich auch immer individuell der Patient und sein OP-Risiko in Betracht gezogen werden. Also Prävention von einem embolischen Ereignis. Und die dritte, quasi der dritte Grund, der dritte Gruppe, warum man eine herzchirurgische Sanierung durchführt, ist eine nicht beherrschte Infektion. Also das wären zum Beispiel Patienten mit persistierender Bakteriämie, hohe Inflammationsparameter, auch ein Abszess, wo man weiß, mit alleinig Antibiotikatherapie können wir dem Patienten dann nicht helfen.
Also eine schwierige Diskussion ist ja immer, was ist der richtige Zeitpunkt bei einem Patienten, der aufgrund seiner Endokarditis schon eine zerebrale Embolie hat, die vielleicht eingeblutet ist. Der Patient muss natürlich während der Operation an die Herz-Lungen-Maschine, das erfordert wiederum eine Antikoagulation und hier ist ja immer die Sorge, dass sich dadurch diese zerebrale Embolie mit Einblutung vergrößert und das neurologische Outcome verschlechtert. Wie ist da die aktuelle Datenlage? Wie sollte man sich in einer solchen Situation verhalten?
Also die Datenlage ist weiterhin schlecht, weil wir natürlich nur retrospektive Arbeiten haben. Und man weiß natürlich nie, warum ein Patient nicht operiert wurde. Lagen andere Gründe vor, ein nicht beherrschtes Tumorleiden etc. etc. oder wie auch immer. Sodass es immer eine individuelle Entscheidung bei jedem Patienten neu zu treffen gibt. Also wie groß ist das embolische Ereignis im Kopf? Gibt schon eine hämorrhagische Transformation, wo dann hier natürlich das Einblutungsrisiko deutlich größer ist. Wie ist die Gesamtprognose? Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass man das gesamte Endokarditis-Team, Neurologen, Kardiologen, Herzchirurgen mit quasi im Boot hat oder die natürlich quasi gemeinsam dann die Entscheidung auch treffen. Schlussendlich ist der Herzchirurg natürlich derjenige oder diejenige, die auch die OP durchführt. Und wenn die sagen, nee, wir machen es nicht, dann können die, also das ist immer so die Diskussion. Aber die Daten, wir haben auch selber Daten erhoben. Nach Einführung bei uns im Endokarditis-Team ist das Outcome der Patienten deutlich, hat sich verbessert. Wir sind ja auch quasi eines der großen Zentren für die Zuweisung in Thüringen. Und über einen langen Zeitraum kann man eben hier einen deutlichen Überlebensvorteil für die Patienten quasi zeigen. Und was sich auch zeigt, je früher man teilweise die Patienten auch operiert, desto besser ist dann auch das Outcome. Und interessanterweise in der neuen ESC-Leitlinie steht zum Beispiel auch drin, Patienten mit schwerer Sepsis oder septischem Schock sollen umgehend operiert werden. Also das, was wir aber auch als Angst haben, dem Patienten geht so schlecht, den können wir jetzt nicht operieren, steht eigentlich in der ESC-Leitlinie explizit drin. Auch die Patienten, denen es wirklich schlecht geht, umgehend operieren für ein besseres Outcome. Und wir kennen ja auch die Daten aus dem Sepsis-Bereich, die auch ganz klar zeigen, je früher eine Fokussanierung stattfindet, desto besser ist das Outcome.
Also freut mich, dass du diese Studie genannt hattest. Und wir haben tatsächlich unser Endokarditis-Team einmal ausgewertet und publiziert. Und da kam tatsächlich auch das infektiologische Konsil als unabhängiger Prädiktor für besseres Überleben raus. Also eine Arbeit, die auch manchmal hilft, wenn man in einem Fach arbeitet, was eigentlich keine Prozeduren hat, den Mehrwert nachzuweisen. Und wir werden es in den Shownotes verlinken. Ein zweiter Punkt ist bei der Kunstklappenendokarditis oder Device-Associated Endokarditis die Entfernung der Fremdkörper. Da wird ja auch manchmal diskutiert, wenn jetzt sozusagen nur die Drähte betroffen sind, muss ich da alles entfernen oder wenn ich nur vielleicht nur eine Tascheninfektion habe, keine Endokarditis nachgewiesen habe, können die Drähte drin bleiben und ich wechsle nur das Aggregat. Das ist auch etwas, was teilweise schon sehr hitzig diskutiert wird am Patientenbett, weil ja gerade die Entfernung von Drähten nicht risikofrei ist. Du hattest dazu selbst kürzlich etwas publiziert. Wie ist da die Datenlage?
Genau, das ist immer die große Frage. Muss man beim Patienten, der nur eine Aggregatinfektion hat, dieses komplette Device extrahieren, also Aggregat plus Sonden? Und da muss man ganz klar sagen, ja, die Empfehlung ist ja, sowohl in der jetzigen ESC-Leitlinie als auch von anderen Fachgesellschaften. Es gibt auch eine extra Leitlinie von der ESC für Cardiac Device-assoziierte Infektionen. Das Problem ist einfach, wir haben nach aktueller Datenlage, ist natürlich nur retrospektive Studien, haben wir ein Rezidivrisiko von 50 bis 60, 70% wenn man das Device drin lässt. Also die Empfehlung ist ganz klar, jeder Device-assoziierten Infektion, egal ob Aggregat oder Aggregat plus Sonden, dass das Device extrahiert wird. Die Realität ist aber ganz klar anders. Es gibt aus dem letzten Jahr eine Arbeit aus den USA und auch die Daten aus Deutschland oder auch die Erfahrung zeigt, dass weniger als ein Drittel der Patienten mit solch einer Device-assoziierten Infektion auch wirklich nur eine Extraktion bekommen. Gründe sind unterschiedlich. Zum einen genannt, die Kollegen glauben nicht oder die glauben an die heilende Kraft des Antibiotikums über 14 Tage und wird dann schon gut gehen sozusagen. Häufig aber auch nicht die Verfügbarkeit von einem Extraktionszentrum. Es gibt auch hier eine Leitlinie von oder eine gemeinsame Leitlinie von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie und der Deutschen Gesellschaft für Herz-Thorax-Chirurgie. So ein Positionspapier, die auch nochmal darauf hingewiesen haben, dass es eben wichtig ist, diese Devices zu entfernen. Und wenn es in einem Zentrum gemacht wird, in dem eine Expertise quasi vorhanden ist, dann ist es auch ein sehr sicheres Verfahren. Also sie haben ja zum einen die mechanische, also dass man mit so rotierenden Messern die Sonden aus der Gefäßwand herausschneidet, oder die andere Option, dass das mit diesen Laser-Devices gemacht wird. Also dieses Device wird dann über die Sonde drüber gefahren und dann wird diese Sonde rausgefräst oder rausgebrannt. Und aus dem letzten Jahr gibt es eine große deutsche Arbeit. Das war eine Registerarbeit, hochrangig publiziert. Und die haben über 2.500 Patienten nachverfolgt. Und bei denen wurden über 6.000 Sonden extrahiert. Und sie hatten quasi eine Major Complication Rate von 2%. Also Major Complication bedeutet Einriss Vena Cava oder vom Vorhof. Und im Vergleich zu dem Problem 50-100% Rezidiv ist das Risiko immer noch deutlich geringer, als das Device da drin zu lassen. Wird sicherlich noch ein paar Jahre gehen, bis wir hier alle quasi davon überzeugt haben, die Devices da zu extrahieren. Aber das auf jeden Fall eine quasi auch Empfehlung der Leitlinien, dass man das im Alltag macht.
Also generell, wenn ich das so zusammenfassen darf, was du gerade gesagt hast, etwas mutiger sein mit den Operationen, sowohl die Resektion der infizierten Herzklappe, wenn schon Embolien da sind, weil das Outcome auch besser ist, auch wenn man das individuell diskutieren muss, und auch großzügig sein bei der Entfernung von möglicherweise infizierten Devices. Es gibt aber tatsächlich manchmal die Konstellation, dass man die Klappe nicht entfernen kann. Gerade die TAVIs, die jetzt immer häufiger bei älteren Patienten eingesetzt werden, mit einer Herzklappenerkrankung, die aufgrund der Gesamtkonstellation nicht mehr operabel sind. Das ist ja auf der einen Seite eine sehr segensreiche Prozedur, weil das eine kurze Intervention ist. Auf der anderen Seite, wenn sich eine solche Klappe infiziert, mit welchen Erregern muss man rechnen und wie geht man damit um?
TAVI ist ganz interessant. Die haben im Vergleich zu anderen Prothesen überproportional häufig die Patienten eine Endokarditis mit Endrokokken, also hier vor allem Endrococcus faecalis. Und die Vermutung ist, nachdem die TAVI ja transfemoral implantiert wird, dass es möglicherweise hier schon im Rahmen der Implantation aus dem Leistenbereich eine Verschleppung quasi gibt und dass es dann im Nachgang meistens innerhalb von einem Jahr zu einer TAVI-Endokarditis kommt. Also hier vor allem Efecalis, einer der ganz relevanten Erreger. Und deswegen wird ja auch in der Leitlinie jetzt neu empfohlen, dass man bei der TAVI-Implantation oder TPVI-Implantation, dass man ein endrokokkenwirksames Antibiotikum zur periprozeduralen Prophylaxe verabreicht. Also nicht unser Cefazolin, sondern zum Beispiel Cefazolin plus Ampicillin oder auch Ampicillin-Sulbactam, um eben diesem erhöhten Risiko gerecht zu werden.
Und wenn es eine Endokarditis gibt, eine TAVI-Endokarditis, wie würde man da vorgehen, wenn man sozusagen die infizierte TAVI eben nicht entfernen kann?
Es ist sehr, sehr schwierig, eine TAVI-Endokarditis teilweise nachzuweisen. Weil hier haben sie das Problem, dass sich die Vegetationen teilweise in dem Cage, also in den Klammern quasi verstecken und sie häufig mit dem TEE gar keine Vegetation nachweisen können. Hier ist dann wirklich auch wieder das PET-CT eine sehr gute Option, die Möglichkeit, quasi eine Endokarditis nachzuweisen. Und wenn der Patient nicht operabel ist und die TAVI nicht entfernt werden kann, dann bleibt nur die konservative Therapie übrig. Und das bedeutet eben mindestens 6 Wochen Therapie. Und teilweise machen wir es auch so, dass wir dann je nach Gesamtzustand des Patienten oder auch Erreger im Anschluss dann die chronische Suppressionstherapie über einen noch längeren Zeitpunkt oder als Zeitraum verabreichen. Vor allem, wenn das jetzt nicht die erste Episode war, möglicherweise schon die zweite Bakteriämie-Episode. Also das ist wirklich, vor allem wenn man sich überlegt, dass es deutlich mehr TAVIs in Zukunft geben wird, wirklich eine Herausforderung für die Therapie.
Du hast es schon einen wichtigen Bogen geschlagen, nämlich zur Prophylaxe. Da hatte sich ja auch einiges geändert. Also es gab ja immer Prophylaxe vor Zahnarztbesuchen generell. Wir haben jetzt auch von der Paul-Ehrlich-Gesellschaft diese Herzpässe, die Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht kennen. Das gibt es seit einigen Jahrzehnten, immer angepasst an die aktuellen Empfehlungen. Und damit kann man Patienten ausstatten, die eben künstliche Herzklappen haben. Da ist die Prophylaxe, Prophylaxe-Empfehlungen sind da festgehalten, dass der Patient selber auch Bescheid weiß, wenn er irgendwie zu einer invasiven Untersuchung oder zum Zahnarzt muss, ob hier eine Prophylaxe indiziert ist. Aber da hat sich auch einiges in den letzten Jahren geändert. Vielleicht kannst du das nochmal kurz zusammenfassen.
Genau, also eine Endokarditis-Prophylaxe wird empfohlen für Patienten mit einem hohen Risiko für eine Endokarditis. Und was hier neu dazugekommen ist, das sind jetzt da zum Beispiel auch Patienten, die eine TAVI haben. Die werden jetzt hier genannt. Oder auch Patienten mit Mitraclip nach den ersten 6 Monaten. Also hier muss man nochmal im Detail genau nachlesen, welche Patientengruppen hier eine Prophylaxe bekommen und in diese Hochrisikogruppe gehören. Zudem hat sich jetzt neu geändert, dass wir bisher immer Amoxicillin empfohlen haben und als Alternative bei Vorhandensein einer Allergie Clindamycin. Clindamycin wird jetzt gar nicht mehr empfohlen als Alternative, zum einen aufgrund des bekannten erhöhten Risikos einer Clostridioides difficile Infektion bei einer Gabe von Clindamycin. Aber wir haben auch gerade bei den Erregern im Mund, was ja relevant ist beim zahnärztlichen Eingriff, hohe Resistenzraten. Die neuen Empfehlungen sind weiterhin erste Wahl Amoxicillin. Hier wird dann aber auch, wenn Sie IV was verabreichen wollen, Ceftazolin oder Ceftriaxon genannt. Und wenn eine Penicillinallergie vorliegt, soll man sich entweder für Azithromycin oder Clarithromycin oder auch Doxycyclin als Alternative entscheiden. Das sind die aktuellen Empfehlungen.
Vielleicht noch einen Hinweis auf die Art der Prozedur. Also gilt das nur für Zahnarzt oder für welche Untersuchungen gilt das noch?
Genau, also es gibt natürlich auch Risikoeingriffe beim Zahnarzt. Also alles, was mit einem erhöhten Risiko für eine Bakteriämie einhergeht. Also Wurzelbehandlung, Zahnextraktion, aber auch die Zahntaschenreinigung. Also das sind die Eingriffe, die beim Zahnarzt relevant sind. Und jetzt ganz neu in der Leitlinie wird wieder das Thema adressiert, ob man den Hochrisikopatienten außerhalb von zahnärztlichen Eingriffen auch eine Endokarditis-Prophylaxe verabreichen sollte. Wir wissen ja, ungefähr bis Mitte der 2000er gab es in allen Leitlinien europaweit, aber auch in den USA, die Empfehlung bei Patienten, die ein hohes Risiko für eine Endokarditis haben, dass man denen auch zum Beispiel im Rahmen einer Koloskopie, Gastroskopie oder Bronchoskopie eine Endokarditis-Prophylaxe verabreicht. Mitte der 2000er wurden dann die Empfehlungen gestrichen und man hat gesagt, es gibt keine Daten, die zeigen, dass diese Prozeduren wirklich mit einem erhöhten Risiko einhergehen. Und im Sinne des rationalen Umgangs mit Antibiotika wurden die Empfehlungen gestrichen. In der jetzigen Leitlinie gibt es jetzt eine, ja, wie soll man es ausdrücken, sehr weich formulierte Kann-Empfehlungen, dass die Kollegen sagen, naja, es gibt weiterhin keine belastbaren Daten und Evidenz, dass es wirklich einen Zusammenhang gibt. Aber betrachtet man sich die Patientengruppen mit einem erhöhten Risiko für eine Endokarditis und es gibt auch eine Fallkontrollstudie, die zeigt, dass zum Beispiel nach einer Bronchoskopie, Gastroskopie, aber auch nach einer Bluttransfusion oder Nach einer Beckenkammpunktion es zu einer erhöhten Rate von Bakteriämien mit einer Endokarditis kommt und dass man auch bei diesen Prozeduren eine Endokarditis-Prophylaxe überlegen sollte. Also sehr schwach formuliert, das war noch ein Thema, was sehr kontrovers auf dem diesjährigen ECCMID diskutiert wurde. Und aus infektiologischer Sicht muss man sagen, gibt es wenig Kollegen, die dieser Empfehlung was abgewinnen können.
Ja. Vielleicht noch ein Hinweis dazu. Innerhalb der Paul-Ehrlich-Gesellschaft haben wir natürlich nur als Expertenmeinung, weil die Daten dazu sehr rar sind, auch als Risikofaktor, als patientenseitiger Risikofaktor, das Aortic Graft mit aufgenommen. Das sind ja Patienten zum Beispiel mit Marfan-Syndrom, die eine Aortenruptur hatten, dann eine Aortic Graft bekommen haben. Da gibt es zum einen sehr wenige Patienten, deswegen gibt es auch nicht so gute Zahlen dazu. Aber zum anderen wissen wir, dass eine Aortic Graft Infection wirklich desaströs sein kann für den Patienten mit einer extrem hohen Sterblichkeit verbunden. Und daher hatten wir uns entschlossen, in der neuen Auflage der Herzpässe das als patientenseitigen Risikofaktor mit aufzunehmen. Ja, wir haben fast alles erschöpfend behandelt. Ein letzter Punkt fehlt noch. Du hattest vorhin schon an verschiedenen Stellen darauf hingewiesen, nämlich die Therapiedauer und die Möglichkeit der Oralisierung. Wie ist da der aktuelle Stand? Gerade Oralisierung war ja eigentlich ein Dogma. Hätte man vor 10 Jahren nie gewagt, daran zu glauben, dass man Patienten mit Endokarditis auch oral behandeln kann. Mittlerweile haben wir aber gute Daten, dass das tatsächlich möglich ist. Und die neue Leitlinie hat das auch aufgenommen.
Genau, es gab ja die große POET-Studie, in der sich die Dänen getraut haben, nach 10 Tagen oder im Schnitt waren es dann nach rund 2 Wochen, die Therapie von IV auf orale Therapie umzustellen. Und die Ergebnisse dieser einen Studie sind maßgeblich in die neue ESC-Linie eingeflossen, weil in der Studie konnte gezeigt werden, auch im 5-Jahres-Follow-up, dass die Patienten, Patientinnen, die zum damaligen Zeitpunkt in den oralen Therapiearm randomisiert wurden, dass die auch 5 Jahre danach ein besseres, signifikant besseres Überleben haben, mit weniger Reoperationen und Komplikationen. Und die Idee ist, dass durch die prolongierte IV-Applikation natürlich gefäßkatheter-assoziierte Infektionen, die Patienten kommen später in die Reha-Klinik etc. etc., wir uns mehr Komplikationen quasi selbst machen und die könnten wir umgehen, wenn wir eine orale Therapie bei den Patienten einleiten. Die Empfehlung der ESC-Leitlinie sieht jetzt so aus, dass wir eine kritische Phase von mindestens 10 Tagen haben. Wenn sich der Patient, die Patientin in dieser Phase stabilisiert hat, dann kann man sich eben nach dieser ersten kritischen Phase für die Konsolidierungsphase überlegen, ob man zum einen eine quasi Fortführung der Therapie im ambulanten Setting macht, also eine APAT, ambulante parenterale Antibiotikatherapie, ob man ein langwirksames Lipoglykopeptid verabreicht, wie zum Beispiel das Dalbavancin, oder als dritte genannte Option wäre eben die Oralisierung. Und die Empfehlung ist, dass man das eben bei den Gram-positiven Erregern sich überlegen kann, wenn das CRP auf mindestens weniger als 25% vom Maximum abgefallen ist, wenn der Patient, die Patientin mindestens 2 Tage fieberfrei ist, BMI kleiner 40, die gastrointestinale Resorption muss gewährleistet sein. Also jemand mit einem Schlauchmagen wäre natürlich kein guter Kandidat für eine Oralisierung. Es muss ein TEE aktuell vorliegen, in dem ein stabiler Befund ohne OP-Indikation gezeigt wird. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, dass die Patientencompliance gut sein muss. Weil wenn Sie eine Kombinationstherapie, also es wird immer eine Kombinationstherapie empfohlen, zum Beispiel Cefalexin plus Rifampicin. Das bedeutet eben 5 bis 6 Tabletten für den Patienten. Und wenn Sie jemanden haben mit einer schlechten Compliance, dann ist möglicherweise das Therapieergebnis nicht so gut.
Ja, vielen Dank. Wir sind schon etwas über der Zeit, aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie merken, die Therapie kann im Detail sehr individuell werden, wenn man die aktuellen Daten berücksichtigt. Und wie immer zum Ende einer solchen Podcast-Folge würde ich dich, lieber Stefan, bitten, mal aus deiner Sicht die 3 wichtigsten Do's und die 3 wichtigsten Don'ts nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zusammenzufassen.
Also ich glaube, Die wichtigsten Punkte, die man beachten muss, ist zum einen an die Möglichkeit einer Endokarditis zu denken. Und das ist eben bei den typischen Erregern, Staph aureus, Enterococcus faecalis, orale Streptokokken, das sind, denke ich, so die drei wichtigsten Erreger. Auf Patientenseite natürlich dann die Patienten, die ein intracardiac device haben oder Kunstklappen. Und wenn sie eben hier in zwei Kulturen KNS nachweisen, also koagulase-negative Staphylokokken, muss man eben daran denken, oder auch andere rezidivierende Bakteriämien, dass eben hier eine Endokarditis oder Device-Infektion vorliegen könnte. Der zweite Punkt ist adäquate Diagnostik. Das bedeutet eben erst die Blutkulturen abnehmen und dann mit der Antibiotikatherapie beginnen. Wir reden hier nicht über eine Therapie einer Pneumonie über 5 Tage, wo man auch mal blind empirisch breit bleiben kann. Wir reden hier über eine Kombinationstherapie über 6 Wochen. Und wenn Sie eben hier den Erreger nicht wissen, müssen Sie eben 6 Wochen empirisch therapieren. Und dann ganz wichtig, sich den Patienten auch anschauen. Also der Patient und die Anamnese kann schon einen guten Hinweis darauf liefern, um was es sich für einen Erreger handelt. Und man kann dann auch eine entsprechende Therapie einleiten. Was man nicht machen sollte, Cardiac-Device-Infektion unterschätzen und denken, das geht weg mit 14 Tagen Antibiotikatherapie. Die Daten zeigen eine sehr hohe Rezidivrate, 50 bis teilweise noch mehr Prozent. Was soll man sonst noch machen? Also Gentamicin würde ich auch sehr kritischer Umgang, Vancomycin plus Gentamicin, vor allem bei Patienten, die schon eine eingeschränkte Nierenfunktion haben. Die Datenlage, wie gesagt, das Outcome verbessert, gibt es nicht. Und die Daten, die es gibt, ist eben die erhöhte Rate der Nephrotoxizität.
Ja, sehr gut. Vielen Dank für die Zusammenfassung nochmal. Wir haben sehr viel diskutiert. Zum einen die aktuelle Datenlage, aber wir haben natürlich auch aufgrund unseres Zentrums sehr viele Patienten gesehen und du hast die Erfahrung da auch einfließen lassen, hast gezeigt, an welcher Stelle man durchaus im Sinne des Patienten einmal von der aktuellen Leitlinie abweichen kann. Ja, Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch ganz herzlichen Dank für das Interesse und für das Folgen unseres Podcasts. Die wichtigen Studien, die wir genannt hatten, die finden Sie wie immer in den Shownotes. Sie bekommen auch CME-Punkte und wenn Sie uns noch nicht abonniert haben, dann würde ich mich freuen, wenn Sie es tun. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Versorgen Ihrer Patienten.
Das war der Infektiologische Klinik-Podcast des Consilium Infectiorum. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und freuen uns über Ihre Bewertung oder Feedback an klinik@infectopharm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch in den Shownotes. Empfehlen Sie den Podcast gerne Ihren Kollegen, denn Wissen wirkt, wenn man es teilt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, Ihr Team von Infectopharm.